mit Philipp Blom.
Einen schönen Nachmittag. Immer mehr Menschen wohnen in Städten. Städte wachsen immer weiter, es entstehen neue Städte, aber gleichzeitig ist das Konzept der Stadt Jahrtausende alt und zumindest in Europa sieht man auch den Städten ihre Jahrhunderte an. Werden wir weiterleben in Städten, wie wir das bis jetzt getan haben, oder was gibt es für andere Entwürfe, für andere Möglichkeiten? Darüber spreche ich heute mit meinem Gast Friedrich von Borries. Herr von Borries, guten Tag.
Guten Tag.
Friedrich von Borries, Sie sind hier beim Globe Art Festival. Was ist das Globe Art Festival und worüber sprechen Sie da?
Ja, das Globe Art Festival, würde ich sagen, ist so eine Art Labor für Kunst und gesellschaftliche Transformation. Findet im inzwischen leerstehenden Museum Essel in Klosterneuburg, also hier direkt neben Wien, statt. Und ich lade dort ein zu 4 Festen der Folgenlosigkeit, wo wir gut essen, gut trinken und gemeinsam diskutieren über die Frage, ob das, was wir bislang als Nachhaltigkeit bezeichnen, nicht vielleicht doch der falsche Weg ist und wir statt über Nachhaltigkeit vielleicht mehr über Folgenlosigkeit nachdenken müssen.
Was ist der Unterschied? Ich meine, wenn man irgendwann mal Physikunterricht gehört hat, dann weiß man, dass auf jede Aktion auf eine Reaktion kommt, dass also eine Folgenlosigkeit eigentlich gar nicht möglich ist.
Ja, das, was nicht möglich ist, ist noch lange kein Grund, nicht drüber nachdenken zu wollen und sich dem anzunähern. Der Hintergrund ist es ja sowohl in der Geschichte als auch schon in der Begrifflichkeit von Nachhaltigkeit, glaube ich, so ein Kernproblem steckt. Der Begriff stammt aus dem 18. Jahrhundert, aus dem Bergbau. Karl von Karlowitz, ein sächsischer Bergbaumeister, hatte die brillante Erkenntnis, dass er kein Silbererz mehr abbauen kann, wenn er kein Holz hat, um das Silbererz zu schmelzen. Also hat er gesagt, für jeden Baum, den wir fällen, müssen wir einen neuen nachpflanzen. Das nannte er nachhaltige Forstwirtschaft. Der Kern war aber eine ökonomische Ausbeutung der Natur und nicht etwa ein Erhalt des schönen Waldes.
Das sozusagen zur Geschichte. Es ging ihm also nicht um den Wald selbst, sondern um die Ressource Holz.
Genau, und um mit der an die Ressource Silber ranzukommen. Und schon vom Begrifflichen ist ja auch sozusagen die Vorstellung, dass etwas nachhalten soll. Also dass man etwas hinterlässt, eine Spur, dass etwas bleibt, zwar menschlich sehr nachvollziehbar, aber vielleicht müssen wir eher darüber nachdenken, wie wir verhindern, dass von uns etwas bleibt. Also nicht einen möglichst langen ökologischen Fußabdruck, sondern möglichst wenig, vielleicht sogar gar keinen. Also darüber nachdenken, wie könnte ein Leben aussehen, was möglichst folgenlos ist. Und ja, darüber werden wir diskutieren. Und weil das keine freudlose Veranstaltung sein soll, ist es ein Fest, bei dem gegessen, getrunken und diskutiert wird.
Diese Folgenlosigkeit, diese Leichtfüßigkeit, die Sie da suchen, die ist in Form von Städten nur schwer zu realisieren, denn die sind enorme aufgetürmte Steinmassen und versiegelte Oberflächen und organisierte Räume. Das ist also eigentlich genau das Gegenteil.
Naja, ich glaube, was sich durch meine Arbeit zieht, ist ja ein Nachdenken, was eine lebenswerte Zukunft ist. Das betrifft natürlich die Räume, in denen wir leben. Und da ist Stadt nun mal für die Mehrheit der Menschheit der zentrale Lebensraum. Und das betrifft die Art, wie wir in diesen Räumen leben. Und ich glaube auch, dass das Denken über Stadt ein bisschen festgefahren ist, wie Sie es eigentlich gerade beschreiben. Wir denken bei der Stadt immer nur an die gebauten Objekte. Wir denken nicht an die Freiräume, wir denken zu wenig an die Grünräume. Ich glaube, da kann man sehr viel freier, auch fröhlicher und lebensfroher nachdenken, als wir das heute tun.
Ich möchte mit Ihnen gerne darüber sprechen, was für Städte möglich sind, was für ein Leben in Städten auch in Zukunft möglich ist. Aber nur erstmal historisch, es gibt ganz unterschiedliche Arten von Städten, die haben meistens mit Schlüsseltechnologien zu tun. Mittelalterliche Städte in Europa haben sich um einen Markt herum entwickelt. Man erkennt sie oft auch sogar aus der Luft, weil sie rund sind. Mir ist das mal aufgefallen, als ich in Phoenix in Arizona als eine Unterrichtsstunde an eine Schulklasse gegeben habe und da habe ich Phoenix, was aussieht wie ein Schachbrett, auf Google Maps für die Kinder verglichen mit Hamburg, wo ich herkomme, was eine klassische mittelalterliche Wallstadt war, und habe gefragt, ob sie sich vorstellen können, wie denn dieser Unterschied zustande kommt in der Erscheinung der Städte aus der Luft. Und hat ein Mädchen gesagt, perhaps, weil diese Stadt Hamburg heißt und deswegen sieht sie so aus wie ein Hamburger. Das war vielleicht falsch rumgedacht. Aber es ist wahr, amerikanische Städte könnten, so wie sie sind, nicht bestehen, wenn es nicht das Auto gegeben hätte, wenn es nicht Massentransportmittel gegeben hätte. Und damit sind wir mitten in einer Debatte um den Energieverbrauch von Städten auch.
Ja, die amerikanische Stadt hat sogar eine noch dramatischere Geschichte. Die moderne amerikanische Stadt, der Sprawl.
Also die Ausbreitung.
Diese flache Ausbreitung mit möglichst geringer Siedlungsdichte und großen Ausfallstraßen war immer verknüpft mit einer Entfluchtungsstrategie im Falle eines Atombombenangriffs. Also eine nicht dichte, sehr flächige Stadt zerstöre ich weniger als eine Hochdichte und ich kann sie auch einfacher entfluchten. Das nennt man
Entfluchten heißt, man kann sie rausbringen.
Das nennt man dann aufgelockerte Siedlungsstruktur. Jede Wissenschaft hat ihren eigenen Jargon. Ja.
Das heißt, es gibt natürlich auch immer Interessen im Städtebau, die einem vielleicht gar nicht einleuchten. Zuerst, wer heute das schöne Paris sieht und damit natürlich den Akt des vielleicht genialen, aber auch beispiellosen Barbarismus vom Baron Haussmann, der die ganze mittelalterliche Stadt niedergerissen hat. Das hat er auch getan, damit man über die großen Alleen besser eine revolutionäre Bevölkerung kontrollieren kann mit Artillerie. Das heißt, es gibt da immer doch auch Hintergedanken bei Stadtplanung.
Ja, auch die Wiener Ringstraße ist angelegt worden, um von Stützpunkt zu Stützpunkt ein freies Schussfeld zu haben, um die Arbeiterbevölkerung außerhalb des Rings und die bürgerliche Bevölkerung innerhalb des Rings, sozusagen die bürgerliche Bevölkerung zu schützen. Stadtplanung, Stadt hat sehr viel in der Geschichte mit militärischen Fragestellungen zu tun. Klar, das ist das Wesen von Stadt auch gewesen, von der Stadtmauer an. Und man kann in Stadtstruktur auch immer gesellschaftliche Verhältnisse ablesen. Und die Stadt, die wir im Moment bauen, entspricht halt meiner Meinung nach auch nicht den gesellschaftlichen Idealen und Realitäten, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und deshalb ist es so dringend, dass wir neu über Stadt nachdenken.
Zu diesen Idealen und Realitäten möchte ich gleich kommen. Erst einmal aber ein Stück, ein guter Rat für uns alle, die wir in Städten und woanders leben. Holly Cole singt für uns Don't Smoke in Bed.
I left a note on his dresser. My old wedding ring with these few goodbye words. How can I sing goodbye, old sleepy head. I'm packing you in like I said. Take care of everything. I'm leaving my wedding ring. Don't look for me. Amen.
Wir werden ja gleich richtig eingestimmt auf die Stadt der Zukunft, sagt mein Gast Friedrich von Borjes mit etwas Ironie. Ich hoffe, dass die Stadt der Zukunft etwas heiterer und offener sein kann als dieses wunderschöne Lied von Holly Cole, Don't Smoke in Bed. Eigentlich ein Lied von Tom Waits. Friedrich von Borjes, Sie beschäftigen sich mit der Stadt der Zukunft, damit, was urbane Räume können und können müssen und wie vielleicht auch wir ganz neu darüber nachdenken müssen, was es bedeutet, zu Millionen an einem Ort zu leben. Wie soll das gehen?
Ja, ich glaube, das Erste ist, dass man akzeptieren muss, dass es gehen muss, weil nun mal die Weltbevölkerung wächst und die Menschen gleichzeitig in Städte ziehen und schon heute über die Hälfte der Menschheit in Städten wohnt, Tendenz steigend, und ein Viertel der Menschheit in den nächsten Jahren auch in Städten leben wird mit über 1 Million Einwohner. Also das ist erstmal eine Realität und wir müssen uns überlegen, wie organisieren wir dieses Leben sinnvoll. Das Zweite, was wir ja leider feststellen müssen, dass die Stadtentwicklung, sagen wir, der letzten 60, 70 Jahre, also die autogerechte oder vom Auto geprägte Stadt, eigentlich dazu führt, dass je größer eine Stadt ist, desto näher sie sich am Kollaps befindet. Der Verkehr meistens nicht mehr funktioniert, was für die Gesundheit auch nicht besonders zuträglich ist und auch einfach weniger Spaß macht. Das heißt, wir müssen einmal lernen, wie Stadt grüner wird, wie sie gesünder wird, und wir müssen überlegen, wie sie mit dieser enormen Dichte und großen Anzahl von Menschen umgeht.
Ich möchte Sie gerne dazu fragen, wie das gehen kann, was es dazu auch für so konkrete Ideen gibt. Erstmal möchte ich aber unsere Hörerinnen und Hörer einladen, teilzunehmen an unserem Gespräch. Es geht heute um die Stadt der Zukunft. Wenn Sie Fragen haben dazu, wie sich urbane Räume entwickeln können, oder vielleicht, wenn Sie eine geniale Idee haben, die alle Städte verändern wird. Hier ist Ihre große Chance. Rufen Sie uns an auf 0800 22 69 79, gebührenfrei aus ganz Österreich, 0800 226 979 oder per E-Mail an punkt1@orf.at. Friedrich von Borjes, Sie haben gerade gesagt, wir müssen Städte anders lernen zu denken. Sie müssen grüner werden, gesünder werden, angenommen werden. Nun ist es so, dass in großen Städten Millionen Menschen jeden Morgen versuchen, aus der Peripherie ins Innere zu kommen und am Abend Millionen Menschen wieder zurückgehen, fast jedes Mal einen Verkehrskollaps provozieren. Wie soll das gehen, wenn das noch dichter wird? Lassen sich diese Strukturen entwirren? Ist der Anfang davon ein anderes Arbeiten?
Also das Spannende an Mobilität ist ja, wenn wir immer über Mobilität reden, dann denken wir, das heißt von A nach B kommen. Mobilität heißt aber auch soziale Mobilität. Also wie verbessere ich meine Lebensqualität? Deshalb bewegen sich ja Menschen überhaupt. Und deshalb hängt Arbeit, Wohnen und Verkehr unmittelbar miteinander zusammen. Man hat schon fast keine Lust mehr, das überhaupt zu sagen, aber wir müssen eine autofreie Stadt schaffen. Der individuelle motorisierte Verkehr ist ein Irrweg, ja, gerade in dichten Städten. Und man muss den öffentlichen Personennahverkehr und man muss die nicht motorisierten Bewegungsformen, also Fahrrad und Laufen, stärken.
Wie kriege ich dann meine Einkäufe nach Hause, wenn ich auch gleichzeitig noch ein kleines Kind habe?
So, das ist dann sozusagen der nächste Punkt. Wir haben in den letzten Jahren, 20 Jahren eine Entwicklung, dass auch aus den städtischen Strukturen Einkaufsmöglichkeiten verschwinden, dass die an den Rand ziehen. Das hat häufig auch mit Steuersätzen zu tun, die günstiger sind am Rand der Städte, weshalb da die großen Center hingezogen sind. Das hat auch damit zu tun, dass die Menschen ein Auto haben. Ich glaube, man spart am Ende mehr Geld, wenn man kein Auto hat und dafür ein bisschen mehr fürs Essen ausgibt, was man innerstädtisch kauft, als andersrum. Aber das sind natürlich Sachen, die man aktiv auch politisch fördern kann, wenn man das möchte.
Eigentlich muss man doch solchen Utopien gegenüber auch ein bisschen misstrauisch sein. Die letzte große Welle der Utopie, die kam dann mit Menschen wie Le Corbusier, die Städte in gigantische Maschinen verändern wollten, mit riesigen Türmen, enormen Autobahnen. Das ist eigentlich unser Albtraum-Szenario geworden vom städtischen Leben. Woher wissen wir, dass es diesmal wirklich das wahre Rezept ist?
Das ist eine fiese Frage. Das weiß man vorher nie. Ich glaube, man muss Utopien immer verstehen in Abgrenzung zum jeweiligen Ist-Zustand. Und die Stadt, auf die sozusagen diese städtebaulichen Brachialvisionen der 20er, ab den 20er Jahren reagiert hat, war eine mit schlechter Luft, weil dreckige Industrie in der Stadt war. Das war eine mit einer viel, viel höheren Bewohnerdichte, als wir das heute haben. Ja? Wo in Wohnungen, wo heute ein oder vielleicht zwei Personen wohnen, 5, 6 bis 8 Personen gelebt haben. Also man muss die immer in dem Zusammenhang verstehen. Und genauso muss man auch heute Utopien, wenn man sie formuliert, ja auch als Anregungen verstehen, um die ersten kleinen Schritte zu machen. Ja? Wenn wir heute uns vorstellen, dass Städte in Zukunft grüner sind, begrünte Fassaden, grüne Dächer etc. haben, dann ist das erstmal ein Extrembild, was Mut machen soll, überhaupt mal die ersten Schritte zu gehen.
Die berühmten vertikalen Wälder, wo ganze Hochhäuser mit Wald bepflanzt sind.
Genau, das gibt es dann als einzelne Signature-Buildings, Landmarks, die herausragen. Aber was man ja eigentlich will, was viel pragmatischer ist, dass vielleicht jedes dritte Dach begrünt ist und im Idealfall auch noch eine Fläche, die öffentlich begehbar ist. Und ruckzuck hat man viel mehr Grünraum in der Stadt, ohne dass sie sich so viel verändert haben muss. Aber um dazu starke Bilder zu schaffen, greift man zum Mittel der Utopie, um das irgendwie zu überhöhen, begehrenswert und attraktiv zu machen.
Arthur Stransky hat uns geschrieben, mir stellt sich die Frage, ob nicht häufig westliche Stadtplaner ihre Rezepte für eine bessere Stadt anderen Weltgegenden aufoktroyieren wollen. Aber sind nicht historisch gesehen viele funktionierende Millionenstädte in Asien, Afrika, Südamerika mit interessanten und bewährten, für Europäer oder Amerikaner vielleicht ungewohnten Konzepten auch lebenswerte Räume? Friedrich von Börjes, wie ist das? Ist die Stadt eine westliche Utopie?
Also das kommt darauf an, was man als Stadt bezeichnet. Erstmal dichte Agglomerationen gibt es natürlich überall. Ich bin ein bisschen skeptisch gegenüber manchen Romantisierungen, würde ich sagen, von informellen Planungsstrukturen, wie man sie aus Südamerika, Afrika und Teilen Asiens kennt.
Die also das wilde Wachstum einer
das
Stadt.
Das wilde Wachstum einer Stadt, was auch mit viel sozialer Ungerechtigkeit einhergeht. Und unsere manchmal ein bisschen komplizierte Planungskultur, wenn man mal das als ein ganz wesentliches Merkmal der westlichen Stadt begreifen wollen, hat auch viele Vorteile. Das Zweite ist, was man sieht, wenn man in manchen ärmeren Ländern unterwegs ist, sind das oder waren es manchmal Städte, auch das ändert sich halt rapide mit weniger Automobilverkehr, wo Straßen teilweise noch so klein sind, dass gar keine Autos langfahren können. Das ändert sich halt auch und die großen Städte Asiens sind total durchmotorisiert inzwischen. In China sieht man, dass wie der Fahrradverkehr in den letzten Jahren zurückgegangen ist, auch wenn er immer noch viel höher ist als bei uns. Da wird sozusagen das westliche Mobilitätsmodell als Fortschrittsvorstellung importiert und es ist eigentlich desaströs.
Anstatt dieser Idee von Fortschritt, es geht also immer mehr und es geht immer weiter und immer mehr von dem, was wir jetzt haben, könnte man das auch als eine Episode in der Stadtgeschichte beschreiben. Es gab die Episode vor motorisiertem Einzelverkehr und es gibt vielleicht auch die Episode danach.
Ja, das ist meine Hoffnung und die Hoffnung haben sehr viele Stadtplaner, dass diese autoverrückte, stinkende, laute, krachende, scheppernde Stadt eine Episode ist. Die Hoffnung wird auch genährt davon, dass wir ja heute mit dem, was wir Industrie 4.0 nennen, also einer kleineren Produktion, die sauberer ist als die klassische Industrialisierung, auch die Arbeit vielleicht wieder in die Stadt zurückbekommen. Ja, in den letzten 40, 50 Jahren ist ja die dreckige Industrie aus der Stadt rausgezogen, die ursprünglich zu ihrem Wachstum geführt hat. Das war auch nachvollziehbar und richtig. Aber jetzt haben wir ja eine andere Form von Produktion und die kann eigentlich wieder in die Stadt zurückkehren. Und diese Trennung, die wir heute haben, Innenstädte, die hauptsächlich teure Büros plus Shopping sind, dann sozusagen Randbezirke, in denen man wohnt, wo der Preis mit zunehmendem Abstand dann auch weiter sinkt und man deshalb das Auto braucht und gerade diejenigen, die wenig Geld haben, es umso dringender brauchen. Diese Form von Raumorganisation wird dann vielleicht auch irgendwann überflüssig und man kann es wieder durchmischen und dadurch lebendiger machen.
Das Kernprinzip der letzten großen Stadtrevolution war die Industrie und die Automatisierung. Durch die Automatisierung der Landarbeit wurden Leute auf dem Land arbeitslos, mussten in die Städte ziehen, wo Industriearbeiter gesucht wurden. Aber diese Rationale der Automatisierung hat sich auch durch die ganze Stadt gezogen. Die Tage von Menschen wurden immer effizienter organisiert, ihre Freizeit wurde immer effizienter organisiert. Das heißt, die Stadt als Maschine steht da eigentlich immer dahinter. Was ist das organisierende Prinzip von Ihrer Stadt der Zukunft?
Ja, vielleicht noch eine Anmerkung. Diese Automatisierung führt immer noch zu Stadtwachstum. Wenn man sich das Stadtwachstum in Asien und Südamerika ansieht und die Landflucht dort, dann hängt sie damit zusammen, dass genau die Prozesse, die Sie fürs 19. Jahrhundert in Europa beschreiben, dort halt jetzt mit entsprechender Verzögerung und teilweise viel brutaler stattfinden. Auch da kann man mit dem Nachdenken über eine andere Form von Landwirtschaft, die vielleicht nicht industrialisiert ist, sondern ökologisch und die vielleicht nicht in der Hand von Großkonzernen internationalen liegt, sondern im lokalen privaten Eigentum oder kollektiven Eigentum bleibt, vielleicht auch nochmal anders über Landflucht nachdenken. Und das würde vielleicht auch das Stadtwachstum anders gestalten,
das als heißt, das derzeit passiert. Das heißt, auch den ruralen Raum wieder lebenswerter und lebendiger machen.
Auch der rurale Raum muss anders gedacht werden, wenn wir anders über Landwirtschaft nachdenken, als wir das heute tun.
Herr Köhler hat uns angerufen. Guten Tag, Herr Köhler.
Grüß Gott, ich habe gehört, die Sendung ist sehr interessant, möchte ein Bild zeichnen, wie ich mir vorstellen könnte, weil ich schon Ausstellungen gemacht habe, wie so eine Stadt eigentlich ein Landleben in sich hätte. Und zwar ein Bild. Zum Beispiel in Wien baue ich alle Straßen mit einem Etagenraum, also mit einer Decke über der Straße hoch im ersten Geschoss zu. Unten bleiben die Autos. Die kann man nicht so schnell wegtun. Oder zum Transport und so weiter. Die bleiben unten im Fegefeuer. Oben in der Ebene, also im ersten Geschoss, entsteht ein ganz großer Gartenraum mit Bäumen, Büschen und natürlich Gemüse und Fällen und so weiter. Also bauen. Und dann Eingänge zu den ersten Geschoss, weil schon die öffentlichen Häuser, wenn dann die ganzen verschiedenen öffentlichen Zugänge tun.
Herr Köhler, lassen Sie mich das an unseren Gast weitergeben, Ihre Idee. Wie ist das, die Stadt als Park im ersten Stock? Ist das eine zu radikale Idee oder können Sie damit etwas anfangen?
Ach, ich finde die erstmal sehr charmant und sehr schön, vielleicht nicht radikal genug. Ich weiß nicht, warum man das ins erste Stock hochheben muss und nicht gleich im Erdgeschoss macht. Wir brauchen natürlich weiterhin Straßen für Krankenwagen, für ein bisschen Lieferverkehr, für Feuerwehr etc., aber nicht immer sechsspurig. In den meisten Städten ist 25%, also ein Viertel der ganzen Verkehrsfläche, nur für parkende Autos vorgesehen, also für den sogenannten ruhenden Verkehr. Den braucht man, glaube ich, auch nicht, wenn man das intelligenter organisiert. Da könnten wir schon ganz schön viele der Bäume pflanzen, über die eben gesprochen wurde. Und dann wäre die Stadt schon viel grüner für eine andere Form von Stadtnutzung im öffentlichen Raum.
Viele Menschen, die sich mit Zukunftsstädten beschäftigen, benutzen dann gerne, weil es immer toll ist, eine englische Vokabel benutzen zu können, das Wort Smart City. Und man denkt sofort an Google und an Alexa, der einem bei allem zuhört und in den Eiskasten, der weiß, was ihm fehlt und das gleich an das Geschäft funkt. Das ist eine Utopie, der Sie etwas skeptisch gegenüberstehen.
Ja, also Smart City, muss man fairerweise sagen, ist ein sehr weiter Begriff. Wien bezeichnet sich ja auch als Smart City und hat da sehr viele nicht nur technisch gedachte Elemente drin. Aber die Grundidee einer Smart City ist, dass man eine Stadt intelligent steuert. Ja, also wenn ich Messpunkte habe, die messen, wo wie viele Autos langfahren, dann kann ich die umlenken, wo gerade weniger Autos langfahren. Ich kann Licht nur da anmachen, wo gerade Menschen sind etc. Klingt auf den ersten Blick ziemlich schlau, spart Energie etc. Das ist auch das Argument. Auf den zweiten Blick ist es natürlich eine komplett kontrollierte und überwachte Stadt. Und die ist sogar noch überwachter, als das nur die Technik tut, weil natürlich diese ganzen neuen Sensoren sind auch anfällig, diese ganze Steuerung. Und das erfordert dann sozusagen zusätzliche Sicherheit und Kontrolle. Und vor einer solchen smartifizierten und kontrollierten Stadt habe ich Angst. Und Rem Koolhaas, der berühmte niederländische Architekt, der jetzt ja auch hier das KDW in Wien bauen soll, der bezeichnet die Smart City deshalb auch als Dump City, als dumme Stadt.
Trotzdem muss sich natürlich eine Stadt der Zukunft gerade auch mit digitalen Technologien, ihren Möglichkeiten, aber auch ihren Gefahren auseinandersetzen.
Ja, aber ich glaube, die Vorstellung, dass sich die städtische Infrastruktur ungefähr so oft wechseln muss wie mein Handy, weil es nicht mehr up-to-date ist, also alle 2 Jahre, weil sonst das neue Update nicht mehr läuft, das wird es mit Sicherheit nicht sein. Stadt ist was unglaublich Langsames, nicht ganz so langsam wie Pflanzen. Ein Baum braucht 50 bis 60 Jahre. Aber wenn man Stadtplanung macht, denkt man auch immer in so Phasen von 20, 30, manchmal auch 40 Jahren, die sowas dauert. Und ich glaube, da ist das mit der Smartifizierung ein Hype, der weder alle Probleme, die wir haben, lösen kann, noch bitte behaupten soll, sie lösen zu können, weil das nicht tun wird.
Christiane Url schreibt: Es geht nicht um das Begrünen, es geht auch darum, dass der private Verkehr zurückgedrängt wird. In Innsbruck will man mitten in der Stadt eine Busgarage bauen für die Touristen, die für ein paar Stunden die Stadt bewundern und dann weiterfahren. Zukunft kann sich nur entwickeln, wenn man nicht auf alten Schienen weiterfährt. Friedrich von Borries, Sie sind ein Städteplaner für Städte der Zukunft. Was ist die aufregendste Stadt, die Sie kennen?
Boah. Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, die Stadt, in der ich immer gerade bin, ist für mich die aufregendste. Weil aufregend ist ja nicht irgendwas per se, weil da ein hoher Turm ist oder ein tiefes Loch oder ein grüner Baum oder was auch immer, sondern aufregend wird es, wenn man mit Menschen zusammenkommt, die interessante Gedanken haben und mit denen man sich austauscht. Und es gibt Städte, die fördern das natürlich, weil sie öffentliche Räume haben oder weil sie so groß sind, dass man da eh auf interessante Menschen trifft. Aber ich würde sagen, die interessanteste Stadt ist immer die, in der ich gerade bin. Und
so einfach möchte ich Sie aber nicht auslassen. Wenn Sie, gibt es Städte, wo Sie konkrete Projekte verwirklicht sehen, wo Sie konkrete Ansätze im städteplanerischen sehen, wo Sie sich denken,
ja, klar.
Das könnte auch noch in 50 Jahren klappen?
Ja, da kann man jetzt sozusagen ganz viele erzählen. Ich würde mal zwei rauspicken, die ich toll finde, gerade signifikant. Das wäre einmal Utrecht, wo neben dem Bahnhof ein Fahrradparkhaus entstanden ist, ein großes, weil das eine der großen Fragestellungen ja ist, wie wechsle ich von einem Verkehrsmittel auf das andere? Und Fahrräder werden immer so am Rand abgestellt, abgeschlossen, werden nass, gestohlen und so weiter. Und da gibt es ein großes Fahrradparkhaus mit Café, mit Werkstatt, mit einer schönen Architektur. Also das ist cool und geht weit nach vorne. Das zweite Beispiel, was ich ganz toll finde, ist die Kalkbreite in Zürich. Auch innerstädtisch auf einem ehemaligen oder dann auf einem Straßenbahndepot gebauter Wohnblock. Und der hat ganz viele unterschiedliche Grundrisse für ganz unterschiedliche Wohnbedürfnisse. Da gibt es Großwohnungen für 20, 30 Leute, die eine große Küche mit Koch haben. Da gibt es Single-Wohnungen, wo die sich zusammenclustern und vier Single-Wohnungen sich eine Küche teilen, also WG Deluxe. Da gibt es auch normale kleine Wohnungen, die haben dann aber noch so Joker-Räume, falls man mal Besuch bekommt oder man in der Trennungsphase ist oder. Und es gibt die Grundregel, dass man seine Wohnung, wenn sich die Familienverhältnisse ändern, Kinder ziehen aus dem Haus, geht man auch aus seiner Wohnung raus und kriegt eine kleinere oder eine größere im gleichen Block. Das heißt, wenn sich Familiensituationen erweitern oder verkleinern, verliert man nicht sein soziales Umfeld. Und dann haben die noch eine tolle Regel. In Zürich ist der durchschnittliche Quadratmeter pro Person 45 Quadratmeter. Dort hat man das auf 30 reduziert, um viele soziale, gemeinschaftliche Räume, Sauna etc. einzurichten. Und das ist ein tolles Beispiel, wie man anders zusammen leben kann, ein bisschen auf Raum verzichtet, ein bisschen flexibler wird und das, glaube ich, für alle ein tollerer Lebensraum ist.
Herr Bauer ist am Telefon. Guten Tag, Herr Bauer, Sie sind auf Sendung.
Ich begrüße Sie sehr herzlich, beide. Es war eine interessante Diskussion. Nachdem ich schon vom Sendungsanfang dabei war, hat sich jetzt vieles erledigt. Aber Vorschlag, man zieht die Städte weiter hinaus, sorgt dafür, dass es in allen diesen Gebieten gute Einkaufsmöglichkeiten gibt, indem zum Beispiel Wien jetzt auch die Steuersätze für neu gegründete Firmen, Lebensmittelhändler, Drogerien etc. heruntersetzt. Zweitens, der ruhende Verkehr, der angesprochen wurde, es sollte sofort die Möglichkeit aufgehoben werden, dass sich Bauherren von dieser Garagenpflicht befreien können durch Zahlungen. Das ist nämlich in Wien gang und gäbe. Und der dritte Punkt, ich glaube, dass diese U-Busse, die es früher gab, dass man die auch auf größeren Strecken, wenn man zum Beispiel Wien jetzt ausdehnt bis Hausnummer Thulen, ja, dass es dann solche elektrisch geführten Busse geben könnte, die keine Abgase erzeugen. Und der letzte Punkt ist der, also die Idee mit den Straßen unter dem ersten Stock, das ist undurchführbar. Das halte ich nicht für realistisch.
Realistisch oder nicht, Friedrich von Boris, jetzt haben Sie sehr konkrete Vorschläge, wie eine neue Stadt aussehen würde. Ist das ein Vorschlag dabei, von dem Sie sich denken, dass damit kann ich was anfangen, damit könnte man weiterdenken?
Ja, ich glaube, das Spannende ist, man braucht die großen Visionen und da muss man natürlich überlegen, wie man die kleinen ersten Schritte macht. Und der Sprecher hat ja ordnungspolitische Maßnahmen angesprochen, mit denen ich sehr viel steuern kann. Also wo senke ich eine Steuer, damit ich wieder Gewerbe ansiedle? Was für Auflagen mache ich für Neubauten? Und da kann man natürlich viel machen. Dann wird man im Einzelfall wahnsinnig drüber streiten. Ich finde es super, wenn bei Neubauten keine Parkplätze mehr nachgewiesen werden. Ich würde es mit der Auflage verbinden, dass die dann halt alle ein kostenloses ÖPNV-Ticket bekommen, dann macht Sinn, weil sie dann das Auto nicht mehr benutzen. Aber die Grundrichtung, sich zu überlegen, mit welchen Steuerungsmechanismen bringe ich das schon mal in die richtige Richtung, das finde ich ganz sinnvoll.
Es gibt hier in Wien einen Versuch in der Seestadt, einem neuen Stadtteil. Haben Sie den schon besucht und gesehen?
Nee, leider noch nicht.
Da wird zum Beispiel versucht, auch den Handel in die Stadt hineinzubringen. Wir kommen noch einmal zu Holly Cole und Holly Cole will sie, zumindest singt sie das, I want you. Alles, was Holly Cole möchte, ist ein Unbekannter. Was aber wir möchten, ist, die Stadt der Zukunft zu bauen. Und dafür habe ich Friedrich von Boris, einen Stadtplaner und, darf ich das sagen, Utopisten? Ist das ein beleidigendes Wort heutzutage?
Nein, ich würde sagen, ich bin ein pragmatischer Utopiker oder ein utopischer Pragmatist.
Sie haben so utopisch und pragmatisch ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel Stadt der Zukunft, Wege in die Globalopolis. Nun gibt es verschiedene Stadtbezeichnungen. Globalopolis ist etwas Neues. Wie soll eine globale Stadt aussehen?
Ja, in dem Buch entwerfen wir eine Zukunftsvision, die sagt, wenn weiter die Weltbevölkerung so wächst, dann werden irgendwann auch die Städte zusammenwachsen. Und wir werden vielleicht auch ein anderes Stadtwachstum haben als heute. Heute wächst ja Stadt wie so ein Kuhfladen, ja, wird also breiig aus. Und da ist das Bild, dass die Stadt eher entlang der Verbindung zwischen Städten wächst und dazwischen bleiben große
Natur. Also nach Natur, Adern sozusagen.
Genau, an Adern entlang, dazwischen bleiben große Naturräume offen. Und das Spannende bei diesem Bild für uns, dieser Globalopolis, ist, dass dann auch das Bild der Nation überflüssig wird. Und vielleicht die Städte, die Nationen ablösen werden, weil wir ja eh alle in dieser Welt leben und unsere Identität stärker über die Stadt vielleicht haben, in der wir leben, als über das, was man mal als Nationalität bezeichnet hat. Und dann in so einer Globalopolis auch eine ganz andere Politik möglich wäre als heute.
Ist das eine Idee, die eigentlich ähnlich ist im Europa der Regionen, dass Identitäten lokal verankert sind und nicht
ja, die geht noch weiter, weil sie eine funktionale Ebene hat. Wenn wir heute über Klimawandel reden, dann hören wir immer von den Staats- und Regierungschefs, dass sie sagen, na, wir können die Probleme ja nicht lösen, es sind ja globale Probleme. Wir können die nur global lösen, aber global hat man keine Instrumente dafür. Und als Stadtplaner sagt man, nein, ganz viele Probleme können wir auch lokal in der Stadt lösen, wie wir klimafreundliche Stadt bauen, wie wir eine andere Verkehrspolitik machen. Da brauche ich gar keine globale und auch keine nationale Lösung für. Das geht lokal. Stadt ist ja der Raum, wo am meisten CO2 produziert wird. Also kann ich, wenn ich hier die Probleme produziere, kann ich sie auch auf städtischer Ebene lösen. Insofern ist es nicht dieses symbolische Bild des Europa der Region, sondern auch ein funktionales. Stadt ist der Ort, wo die Probleme entstehen, aber Stadt ist auch der Ort, wo die Lösungen gefunden werden. Also eigentlich mehr politische Macht auf die Ebene der Stadt zurückzuführen, um dort die Probleme zu lösen, vor denen wir heute stehen.
Sie machen da einen ganz spannenden Gegensatz auf, nämlich den zwischen global und lokal. Man kann global denken, man kann auch global Geschäfte machen, aber man muss irgendwo lokal leben. Man hat nur einen Körper und der ist irgendwo verortet. Darauf möchte ich gern zurückkommen. Ich möchte aber erst Frau Amberger in unser Gespräch bitten. Guten Tag, Frau Amberger.
Ja, guten Tag. Ich wollte fragen, wie lange dauert es, bis die angesprochenen Utopien in der konkreten Stadtplanung Niederschlag finden? Weil wenn ich an die schon angesprochene Seestadt denke, dort sind manche Bauten so eng aneinander gebaut, dass einer dem anderen in den Suppenteller und ins Bett schauen kann. Und wo bleibt dann der Freiraum für Grünflächen, die ja in einer modernen Stadt so notwendig sind? Und das ist ein ganz neuer Stadtteil, wo man alle Möglichkeiten hätte oder gehabt hätte.
Frau Amberger, darf ich fragen, leben Sie in der Seestadt?
Nein, ich lebe nicht dort.
Ich hätte Sie sonst nur danach gefragt, was Ihre Erfahrungen in diesem neuen Stadtteil sind. Und wenn es jemand gibt, der in der oder die in der Seestadt lebt, da das der sozusagen die praktischste Stadtutopie ist. Bitte rufen Sie uns an. Sie können uns gerne noch berichten von Ihren Erfahrungen. Aber Frau Amberger, Sie sind generell skeptisch, dass aus schönen Utopien auch reale Städte werden können.
Ja, weil es geht vor allem immer um den Grundstückspreis. Und solange der, also das Baugeschehen diktiert, wird immer enger und ja, gleichzeitig immer höher gebaut. Und ja, die Grünflächen, die werden halt leider Gottes vielfach zu betoniert.
Friedrich von Börries, ich möchte Frau Ambergers Skepsis noch etwas hinzufügen. Vor einigen Jahren gab es ein fürchterliches Erdbeben in Christchurch in Neuseeland. Fast die ganze Stadt wurde zerstört. Eine sehr schöne Stadt ursprünglich. Und dann gab es ein gigantisches öffentliches Projekt, eine Stadt der Zukunft zu entwerfen, eine carbonneutrale Stadt mit neuen Arten von Transport, neuen Arten von Leben, genauso wie Sie es beschreiben. Diese Vision ist völlig daran gescheitert, dass Menschen gesagt haben, dieses Grundstück gehört mir, ich will so schnell wie möglich wieder Geld verdienen, ich will das billigste Haus hochziehen, was ich kann. Und so ist Christchurch jetzt nicht die Stadt der Zukunft geworden, die es sich vorgenommen hat, sondern ist eigentlich mit wenig Veränderung, einigen vielen historischen Gebäuden weniger, aber sonst als normale Stadt der neuen Welt wieder aufgebaut worden. Müssen solche utopischen Gedanken nicht an Realitäten scheitern?
Also kleinteiliges Privateigentum ist sicherlich nicht immer ein Innovationstreiber. Das Beispiel Kalkbreite, was ich vorhin benannt habe, ist genossenschaftlich organisiert. Sonst ginge das auch gar nicht, dass man von einer großen in eine kleine Wohnung einfach mal so wechselt oder andersrum. Also man wird sicherlich auch über andere Eigentumsbilder mal diskutieren müssen. Frau Amberger hat vorhin den Aspekt Zeit eingeführt. Manche Sachen brauchen lange, manche gehen auch ganz schnell. Ich glaube, neue Fahrradwege zu bauen, dauert vielleicht 5 bis 10 Jahre. Ein Programm aufzusetzen, das sagt, man kann sein Gebäude um ein Stockwerk aufstocken, wenn man dafür eine begehbare grüne Dachfläche, öffentlich begehbare grüne Dachfläche schafft, wäre für manche Investoren attraktiv, würde neuen Wohnraum schaffen, würde neue Grünflächen schaffen, würde sich finanziell, glaube ich, ausgehen. Braucht man 10 Jahre?
Ich kann mir vorstellen, also dass vielen Wiener Radfahrern jetzt die Finger jucken, wo sie das gesagt haben, denn hier in Wien ist das Schaffen von Radwegen einfach dadurch erschwert, dass es eine historische Stadt ist, die gewisse Straßenstrukturen hat, die man nicht ändern kann. Die Radwege sind nicht oft sehr logisch, die es hier gibt. Und die Autofahrer sind nicht an Radfahrer gewöhnt, ja, was auch noch ein zusätzlicher Gefahrenfaktor ist. Das heißt, so einfach ist es dann doch nicht.
Naja, man kann regulieren, wie viele Autos in die Stadt reinkommen. Das versucht man teilweise über Parkraumbewirtschaftung, also dass das Parken Geld kostet. Das ist sozusagen die kapitalistisch, ordnungspolitisch, sozial ungerechte Variante. Man kann durchaus auch ein paar Straßen zumachen und für Autos und zu Fahrradstraßen machen. Wenn man das will, ginge das. Das sind politische Entscheidungen und das hängt dann natürlich am Ende davon ab, ob auch tatsächlich die Bevölkerung das will, weil wir ja zum Glück in einer Demokratie leben. Und wenn man das politisch als Ziel hat, dann ist es schlau, solche Sachen nicht von oben nach unten durchzudekretieren, sondern erstmal Projekte zu machen, die zeigen, dass Stadt auch anders funktionieren kann. Auch ein Beispiel dazu: In Paris gibt es die jetzt, glaube ich, schon fast 20-jährige Tradition, in den Sommerferien, wenn eh wenig Straßenverkehr ist, Straßen an den Ufern der Seine in Strand umzuwandeln, um zu zeigen, hey, so könnte Stadt, so könnte der Lebensraum Straße aussehen, wenn wir nicht sagen, ich brauche ihn für Mobilität in möglichst kurzer Zeit von A nach B. Und ich glaube, die Pariser können sich das gar nicht mehr wegdenken.
Paris-Plage.
Paris-Plage. Und das ist ein tolles Beispiel dafür, wie Stadt anders erprobt werden kann. Ich glaube, man muss es erst proben,
bevor man es umsetzt. Etwas, was sicherlich auch erprobt werden muss, ist, wie Städte mit dem Klimanotstand umgehen. Es wird gerade in Städten immer wärmer, weil Städte ohnehin wärmer sind als ihre Umgebung. Und das ist für immer mehr Menschen auch ein massives gesundheitliches Problem. Wie kann man darauf konkret städteplanerisch reagieren, dass man eine Stadt baut für eine Umgebung, die ganz einfach wärmer sein wird?
Gut, da ist die Antwort ganz einfach. Das heißt grüner, grüner, grüner. Das heißt Flächen bauen, die auch Wasser halten können. Denn neben der Wärme haben wir auch das Problem der Starkregenereignisse, die in einer zu asphaltierten Stadt nun mal zu Überschwemmungen führen. Und je mehr Grünflächen man hat, auch auf Dächern, auch auf dem, was heute Gehwege oder Straßen sind, desto länger wird diese Feuchtigkeit gehalten und schafft auch noch Kühle. Also die Antwort ist sehr einfach. Grün, grün, grün.
Stadtbegrünung. Das würde dem schon wesentlich entgegenwirken.
Psychologisch, das heißt, wie physikalisch ist das die einfachste Antwort?
Dem berühmten ruhenden Verkehr, ein wunderbares Wort, das heißt all die parkenden Autos weg und Bäume pflanzen stattdessen.
Genau, nicht nur Bäume, auch Wiesen, Schilfe etc. Also da gibt es dann pflanztechnisch noch andere Varianten als nur Bäume, die dann auch andere Aufgaben haben.
Wenn ich dann von meiner Wohnung aus auf eine Schilfmatte blicke, dann weiß ich, dass ich wirklich was getan hat in der Stadt. Frau Umeda, guten Tag.
Ja, guten Tag. Ich bin sehr beeindruckt, muss ich sagen, von dem, was, wenn ich Sie jetzt mal als Utopisten in Anführungszeichen bezeichne, ja, gesagt haben. Ich habe 30 Jahre in Sydney in Australien gelebt und davor 10 Jahre in Tokio und Kobe in Japan. Also das sind, also Tokio besonders, war ein psychologischer Zustand, der nicht leicht erträglich war, ja. die Größe, meine ich damit, ja. Und was ich allerdings zuerst sagen wollte, zwei gute Dinge sind mir aufgefallen in London und in Sydney, dass es für den öffentlichen Verkehr eine Art Kreditkarte gibt, die man für alle Verkehrsmittel einfach benutzen darf, ja, also keine Karten mehr lösen, ja, wie in München zum Beispiel, wo das sehr kompliziert ist, ja. Das sind so Kleinigkeiten, ja.
Friedrich von Börries, das Leben besteht aus Kleinigkeiten.
Ja, auch. Augsburg hat es jetzt mit so einer Flatrate für Bahn, Bus, Leihfahrrad, Leihauto, alles sozusagen aus der Hand des städtischen Mobilitätsanbieters, nicht als konkurrierende Privatangebote. In Berlin stehen jetzt irgendwie drei verschiedene Elektroroller-Anbieter, streiten sich da um irgendwie die Stellplätze. Nachts fahren die dann mit ihren Diesellastern rum, um die wieder einzusammeln, aufzuladen und wieder neu abzustellen. Also totaler Irrsinn ökologisch. Ja, man kann, das Leben besteht aus Kleinigkeiten im ersten Schritt und aus dem Mut, neben den Kleinigkeiten auch das Große zu denken.
Wer utopisch denkt, wird immer als naiv belächelt.
Gerne.
Und es heißt immer, ja, das ist ja nett zum Denken, aber das wird es sowieso nicht geben. Deswegen eine strategische Frage. Sie haben gute Ideen zur Stadtentwicklung, Sie haben Konzepte, von denen Sie überzeugt sind. Wie schaffen Sie denen Präsenz und Aufmerksamkeit? Wie machen Sie die so attraktiv, dass Menschen die auch wollen lernen?
Ja, ich habe gesagt, ich bin ein pragmatischer Utopiker und in unserem Buch Stadt der Zukunft, Wege in die Globalopolis, skizzieren wir dieses riesige Bild, über das wir gerade gesprochen haben, die vernetzte Weltstadt. Und wir haben einen Anhang mit sehr vielen Beispielen, über die wir auch gesprochen haben, von der Kalkbreite bis Paris-Blage, wie Stadt heute schon an vielen Orten gut und richtig gemacht wird. Und ich glaube, es ist diese Kombination. Und es ist das Ausprobieren, also die Laborsituation. Denn es ist, glaube ich, das ist der Ausdruck von Mutlosigkeit, zu sagen, das geht eh nicht, wir probieren es gar nicht. Es gibt in so viele tolle Projekte, die in kleinen Maßstab versuchen, ein Beispiel zu geben, wie man es machen könnte, ökologisch oder in Form des sozialen Miteinanders, des anderen Zusammenlebens. Und die zu unterstützen, denen vielleicht auch eine Öffentlichkeit zu verschaffen und damit mehr Menschen anzuregen, das einfach auch auszuprobieren. Ich glaube, das ist der sinnvolle Weg in einer Demokratie, in der wir Entscheidungen aus gutem Grund gemeinsam treffen wollen, weil wir sie ja auch gemeinsam dann mittragen müssen.
Dazu eine andere konkrete Frage. Unsere demokratischen Systeme knirschen ganz gewaltig. Das ist inzwischen die verbreitete Tatsache in vielen Ländern. Es gibt aber auch Überlegungen zu alternativen demokratischen Strukturen und gerade wenn man ein Städteplaner ist und wenn man weiß, dass Menschen zwar global denken können, aber lokal leben müssen, wie wäre es, Menschen tatsächlich mehr Entscheidungsautorität über ihr eigenes Lebensumfeld zu geben, zum Beispiel auch auf dem Niveau einer Straße oder eines, wie man in Wien sagt, Kretzels, also eines Stadtteils, eines kleinen Stadtteils und wirklich sagt, da muss die Stadtplanung viel stärker reflektieren, was Menschen miteinander wollen und arbeiten.
Ja, aber Sie machen schon den Fehler, wenn Sie sagen, da muss die Stadtplanung das viel stärker reflektieren. Schon das ist der falsche Ansatz. In Hamburg gibt es ein Projekt, das heißt Planbude. Und das geht einen anderen Weg und den würde ich kurz skizzieren. Klassische Beteiligung, wir sind ja demokratisch, läuft so, es wird alles fertig geplant und dann dürfen die Bürger Einsprüche machen. Ja, das ist eine scheiß Haltung, man ist dagegen. In Hamburg sollte das auch so laufen, dann gab es Bürgerproteste und dann hat die Stadt gemeinsam mit dem Investor gesagt, okay, wir richten eine Planbude ein. Dann wurden Künstler, eine Gruppe von Künstlern und Stadtplanern beauftragt, eine Wunschproduktion zu machen. Also mit den Menschen im Viertel darüber zu reden, was wollt ihr eigentlich? Und nicht nur dieses Abrufen, was wollt ihr, sondern auch gemeinsam neue Wünsche zu entwickeln. Denn Ideen muss man auch erstmal entwickeln. Die sind ja nicht immer schon gleich da. Und diese Ideen und Wünsche, die dann entwickelt wurden und erarbeitet wurden, die wurden dann zur Aufgabe für die Architekten, die als professionelle Gestalter das umgesetzt haben. Und ich glaube, solche Wege zu gehen, wie man das Wissen der Menschen, die in einem Quartier leben, abholt, einbezieht, nutzt, bevor man etwas plant. Ja? Das ist das Wichtige. Und nicht als Stadtplaner versuchen, das zu reflektieren. Nee, das sozusagen sich einfach sich füttern lassen, ja, das nutzen, was da ist, und diese Richtung der Beteiligung umdrehen. Und ich glaube, in die Richtung geht es an vielen Stellen. Noch ein Satz: Barcelona zum Beispiel hat jetzt ein Projekt Bürgerhaushalte, wo die Bürger auch basisdemokratisch mitentscheiden, wofür das Geld in ihrem Quartier ausgegeben wird. Ein sehr intelligentes Steuerungsinstrument übrigens, mit dem man sehr, sehr schnell Sachen lenken kann.
Leider läuft uns die Zeit davon, aber noch eine letzte Empfehlung von Ihnen, wenn jetzt jemand sagt, das finde ich eigentlich spannend, daran möchte ich mitarbeiten, ich möchte sowas realisieren. Welcher Weg ist der richtige, zu warten, bis das von oben kommt, oder es selbst zu starten von unten und den Mund aufzumachen? Was ist das Effektivste?
Gut, man sieht das, muss man jetzt sagen, leider immer wieder. Protest auf der Straße hilft, dass Entscheidungsträger einsichtig werden. Institutionen sind langsam, haben ihre eingefahrenen Wege, sind unheimlich schwerfällig. Also man muss sich äußern, man muss laut werden, und dann reagieren inzwischen, glaube ich, auch die Verantwortlichen und sind bereit, andere Wege einzuschlagen. Aber toll ist, immer auch positive Beispiele dabei zu haben, wie man es gerne machen würde. Das hilft.
Sie haben es gehört, es lohnt sich, den Mund aufzumachen, wenn man seine eigene Umgebung verändern will. Friedrich von Borries, herzlichen Dank, dass Sie unser Gast waren. Und der Dank geht weiter an Sabine Heiner, die an den Reglern saß, Agnes Faber, die ihre Anrufe entgegengenommen hat, Mona Moore, die unsere Regie gemacht hat. Die Musikauswahl stammt von ihrem Moderator Philipp Blom, und sie geht jetzt noch einen Moment weiter. Wer jetzt den Mund aufmacht, ist noch einmal Holly Cole, und sie bittet sie um Entschuldigung für alle Verfehlungen. Blame it on my youth.
If I expected love when first we kissed, blame it on my youth. Only just for you I did exist. Blame it on my youth. I believed in everything like a child of three. You
Birchner. Wir machen jetzt die Signations für Österreich 1.
Das war 1994. Seit Herbst 2017 erscheint Ö1 im neuen akustischen Gewand. Für alle Nostalgiker und die es noch werden wollen, gibt's die alten Signations von Werner Birchner auf CD. Fast ein Vierteljahrhundert lang haben diese Eröffnungsmusiken das Programm geprägt. Albert Hosp hat rund 80 dieser Sendungsouvertüren zusammengetragen und zu einem musikalischen Opus vereint. Und auch der Komponist der nun historischen Signations, Werner Pirchner, ist auf dieser CD der Edition Ö1 im Originalton zu hören. Weitere Informationen dazu bekommen Sie beim Ö1-Service.